Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ah. Ja, wenn das Wetter so ist, dann kann man hier eigentlich viel schöner Urlaub machen als irgendwo.
Da braucht man auch nicht irgendwo hinfliegen. Nee.
Boah. Bin ich auch schon so rot?
Ja.
Ich glaube, ich gehe jetzt gleich noch mal ins Wasser.
Mach das.
Entschuldigung, dürfte ich Sie was fragen?
Ja.
Machen Sie in diesem Sommer anders Urlaub wegen Corona?
Ja, wir bleiben auf jeden Fall zu Hause. Man kann ja auch nicht wirklich jetzt erstmal irgendwas buchen und wohin fliegen. Also von daher ist das erstmal alles auf Eis gelegt. Und wir leben ja hier am Meer, alles ist schön. Also so schlecht ist es jetzt nicht für uns in Schleswig-Holstein.
Also vermissen Sie eigentlich gar nicht so viel oder doch den Fernurlaub?
Also ich fliege normalerweise sehr, sehr viel, auch beruflich. Und ein bisschen vermisse ich schon, aber so ist man halt auch mehr bei der Familie. Und ja, so ist es gar nicht schlecht.
Ich finde es positiv. Das ist eben alte Heimat. Und ich glaube, manchmal sollte man sich zurückbesinnen, wie schön wir das haben. Und nicht immer woanders hin.
Zwar hat die Bundesregierung ihre internationale Reisewarnung inzwischen aufgehoben. Trotzdem werden viele ihren Sommerurlaub dieses Jahr wohl anders verbringen. Nicht ins Ausland fliegen, sondern sich hier in Deutschland umsehen. Individualurlaub statt Bettenburg und Kreuzfahrt.
Campen an der Ostsee statt All-Ink in der Türkei. Urlaub im Corona-Sommer. Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Auf Tour gehen mit Ihnen Manfred Götzke und Laila Knüppel. Hey.
Ich schätze, ich bin reif für die Insel, eine einsame Insel. Reif für die Insel, eine eigene, einsame Insel. Ey, ganz egal wo ich bin, ich hab immer Fernweh. Fahr mit irgendeinem Bus, nur weil ich nicht gern steh. Starre in die Luft, während andere fernsehen. Und träume den Blättern nach, vom Winde verweht. Und was weiß ich, ob ich irgendwann auf einer einsamen Insel bin. Oder verheiratet, mit netten Kinderchen. Doch, doch, irgendwann finde ich den perfekten Platz in mir drin. Denn eigentlich kenne ich ihn, erinnere mich an ihn wie an die Melodien alter Evergreens. Ohne Anfang, ohne Ende und es lohnt sich dann ein Ort, den man finden, aber nicht suchen kann. Lass mich gehen, nichts nütziger, Kapitän, kein Land zu sehen.
Wir begrüßen Sie recht herzlich auf Ihrer Überfahrt zur Insel Wangerooge. Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, den notwendigen Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten. Wir erinnern außerdem an die Mund.
Auch hier auf der Fähre nach Wangerooge gilt Maskenpflicht. Sogar hier draußen auf dem Oberdeck, wo wir gerade sitzen, tragen alle ganz brav ihren Mund-Nase-Schutz. Ja, und die ostfriesische Insel, zu der wir uns gerade auf dem Weg machen, die war in den letzten Wochen komplett für Tourismus gesperrt, was für die Insel ja ein Super-GAU ist, denn sie lebt vom Tourismus. Erst seit Mitte Mai dürfen wieder peu à peu Touris auf die Insel. Lediglich für Tagesgäste ist Wangerooge nach wie vor tabu.
Kann ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Kommt vom Deutschlandfunk. Warum haben Sie sich für Wangerooge entschieden?
Weil wir da schon öfter gewesen sind und es ganz schön ist.
Und auch trotz Corona-Zeiten sind Sie hierher gekommen?
Wir haben vorher schon gebucht, wir hatten Glück. Wir mussten, genau, und das war klar, als wir dann durften, dass wir dann auch fahren würden.
Ich wollte nicht weg, wenn ich ehrlich bin. Ja.
War Ihnen zu unsicher?
Weil es so viele Einschränkungen gibt. Ja, jetzt hockt man da mit der Maske und fragt sich, kann ich jetzt was essen oder nicht? Kann ich die jetzt runter machen oder nicht? Dann sind die ganzen Museen teilweise zu oder nicht? Dann, ach, ich weiß nicht, ist mir die Lust eigentlich vergangen am Urlaub, so ein bisschen.
Geht los, die Ersten gehen jetzt runter vom Schiff. Ersten Schritte auf Wangerooge.
Ganz schön kalt.
Hin zur Inselbahn.
Können wir hier rein?
Ja, können wir hier reingehen in den Waggon.
Haben Sie sich jetzt bewusst wegen Corona entschieden?
Nein, wir fahren immer ostfriesischen Inseln, Baltrum schon 50 Jahre. Aber jetzt wollen wir mal hier die Insel kennenlernen.
Und haben Sie Sorge, dass das jetzt anders ist wegen Corona?
Wir sehen das auch nicht ganz so eng. Also ich weiß nicht, einer setzt das auf, einer ab, anderthalb Abstand. Ich weiß nicht. Ein bisschen Erholung, frische Luft.
Ich habe gerade schon gehört, dass Sie sich Sorgen machen wegen der Strandkörbe.
Ja, nein, das ist ja alles vorbestellt, haben die ja.
Ach so, die haben Sie schon bestellt?
Alles klar.
Ja, das geht das ja nicht.
Dann gab es auch hierfür keinen Platz mehr für die Fähre, nicht 3 Tage hat das gedauert. Der Vermieter sagt also, das gibt es ja gar nicht.
Stimmt, alles ziemlich leer, ne? Das sind doch wahrscheinlich alles Ferienwohnungen. Sieht doch sonst wahrscheinlich in der...
Ja, nur über die Hälfte von den ganzen Urlaubern hin.
80%, glaube ich. Aber es ist auf alle Fälle leer. Wahrscheinlich trauen sich noch nicht so viele. Hier, Strand zum Westen der Weg. Da muss die Jugendherberge sein, wo wir jetzt hinwollen. Die ist nämlich im Wahrzeichen von Wangerooge untergebracht, im Westturm. Den sieht man schon, wenn man mit der Fähre anfährt, wie er sozusagen über die ganze Insel schaut. Ein großer alter backsteinerner Bau.
130 Meter hoch.
Und, 130 Meter
ja,
hoch.
Ja, und Nachbau des ursprünglichen Turms von 1600 sowieso. Wie heißt jetzt die?
Frau Gabe.
Die
Jugendherbergsleiterin.
Hallo,
Frau
Knöppel, ne?
Genau.
Ja, Frau Gabe, auch wunderbar. Wann wissen Sie das dann morgen ungefähr? Wann der
spätestens zum Abendessen.
Das ist ganz schön viel mehr Arbeit durch Corona, oder? Hier, dass
ein bisschen
man die
mehr Organisation und Vorausplanung, ja.
Ja.
Wo könnte mir das der Kunden bitte abstellen?
Ach so, ja.
Dankeschön.
Aber ganz schön viel los, ne? Eigentlich?
Ja. Also wir haben ja durch das kleine Bistro hier auch immer noch ein bisschen tagsüber Geschäft und jetzt mit den Anreisen am Nachmittag. Wir hatten ja auch 2,5 Monate geschlossen, nur es ist so, dass Wangerooge ist eine Familien- und eine Urlaubsinsel und viele andere Jugendherbergen sind Gruppenhäuser, die ausschließlich von Schulklassen und Gruppen leben. Die sind alle komplett abgesagt, die haben nicht dieses Familiengeschäft, was wir jetzt hier auf der Insel auch haben.
Also wir waren bis zum 29.05. komplett geschlossen. Also wir haben uns dann am 29.05. war unser Eröffnungstag.
Wie waren denn die Wochen davor für Sie und was hat das für Sie bedeutet? Also haben Sie wirklich Existenzangst gehabt?
Ja, kann man schon so sagen. Also es war eher ein Auf und Ab, viel Unsicherheit, auch bei den Mitarbeitern. Hilflosigkeit, Insel wird geschlossen, Touristen reisen ab, bis kein Rettungsschirm für die Jugendherbergen, Klassenfahrten absagen, dann nichts zu tun. Also das war schon ein sehr großes Auf und Ab.
Das heißt, Jugendherbergen waren besonders betroffen eigentlich von der Corona-Krise, kann man das so sagen?
Sind sie immer noch, weil wir sind ja gemeinnützige Unternehmen und gemeinnützige Unternehmen dürfen keine Rücklagen bilden. Und diese Rücklagen, die sind halt so minimal, dass halt dann ohne staatliche Unterstützung die Jugendherbergen wirklich um die Existenz bangen.
Nun hat man ja den Hoffnungsschimmer, dass man sagt, die Leute suchen sich mehr Urlaubsziele in Deutschland, anstatt ins Ausland zu fahren. Das könnte ja zumindest was sein, was irgendwie sich in Zukunft irgendwie positiv für Sie auswirken kann. Glauben Sie daran?
Zukünftig vielleicht schon, ja. Also das, aber also Wangerooge ist jetzt schon auch eine beliebte Insel mit Kapazitätsbeschränkungen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt dann diesen Sommer alles ablaufen wird und wie ist das Verhalten dann am Strand und so weiter.
Wir haben gerade von diesem Rettungsschirm gesprochen. Also was fordern Sie da als Jugendherbergsverband auch?
Alle gemeinnützigen Unternehmen sind in dem Rettungsschirm, den die Bundesregierung gleich am Anfang rausgehauen hat, überhaupt nicht berücksichtigt. Da gab es jetzt auch eine Petition und es gibt auch vereinzelt in den einzelnen Bundesländern schon von den Landesregierungen Unterstützung für Gemeinnützige, aber nichts Zentrales und das ist halt so das Hauptproblem eigentlich.
Wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, also anfangs, also im April, um Ostern rum, ist ja hier wahrscheinlich normalerweise auch Full House, da war nichts los. Wie war denn das Inselleben dann für Sie hier?
Trostlos, für mich gefühlt. Also klar, wir hatten super schönes Wetter und es war auch, man konnte die Natur auch genießen, aber wenn man durchs Inseldorf gelaufen ist oder gefahren ist und dann halt alle Läden geschlossen hat, das war so ungewöhnlich, weil das eigentlich überhaupt nicht gepasst hat und das war schon sehr traurig auch, dass die Insel so zu erleben, weil die eigentlich so im Frühjahr, wenn die Natur hier blüht, auch so einen Aufschwung erlebt und das war halt dann nicht so. Und das hat noch ein bisschen das traurige Gefühl so verstärkt.
Genau, dürfen Sie erstmal hochgehen. Ich bin ja bis heute Abend hier da, also können wir noch ein bisschen quatschen.
Wunderbar.
Ja, sehr,
super.
Sehr gut. Danke.
Dankeschön. Ja, guten Aufstieg. Ne?
She wants to go to the seaside. I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and sleight of hand. You want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand, hand, hand.
Also ich kann nur ein paar Touristen identifizieren hier in der Innenstadt von Stralsund. Es lassen sich wohl noch nicht allzu viele hier blicken. Und das trotz kurzem Hosenwetter und langem Wochenende, das bevorsteht. Aber es ist ja auch noch gar nicht so lange erlaubt, überhaupt nach Mecklenburg-Vorpommern einzureisen als Tourist. Da kommt mir auf alle Fälle ein paar entgegen mit zwei Rollkoffern, kurze Hose, Sommerdress und Sonnenbrille. Das ist auf alle Fälle hier die Touristenvorhut.
Guten Tag, Sie sehen so aus, als ob Sie Urlaub machen wollen, wenigstens über die Pfingsttage.
Ja, am Wochenende, genau.
Mundschutz dabei.
Genau.
Und es ist ein gutes Gefühl, endlich wieder reisen zu können?
Das auf alle Fälle, ja. Das Wetter passt ja auch. Und daher ist schon herrlich.
So richtig eingestellt haben wir das ja nie. Also das heißt, ansonsten haben wir schon Wochenendausflüge in dem Sinne nicht wirklich eingestellt, weil wir wohnen in Münster, da hat man in der näheren Umgebung die Möglichkeit, mit dem Fahrrad wegzufahren. Und jetzt sind wir halt mal ein bisschen weiter weg wieder, ne?
Ja, aber man konnte nicht übernachten oder so, ne?
Ja, genau.
Man nur Eintagestouren machen eben. Und so. Und jetzt kann man endlich mal wieder so richtig weg.
Aber auch zu Hause ist man nett.
Das stimmt. Na gut, dann schöne Ferientage.
Vielen Dank.
Danke.
Danke, tschüss.
Wir sind Camper und wir kommen aus Schleswig-Holstein. Da durften wir schon losfahren, aber hier durften wir erst ab 25. einreisen. Und so mussten wir dann in Schleswig-Holstein nochmal einen Zwischenstopp machen und sind dann hier am Montag angekommen, am 25. Der Campingplatz ist voll.
Okay.
Man darf nur auf dem Campingplatz, wenn man ein Fahrzeug hat, was autark ist. Eigene Toilette, eigene Waschgelegenheiten und sowas alles. Man muss keinen Kontakt haben zu den anderen, das ist eigentlich, es geht gut eigentlich, man kann gut campen. Ja. Ja, wir können viel aus dem Weg gehen, man muss so sagen. Ja.
Ja, wunderbar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Urlaub.
Danke.
Auf der Hafeninsel hier von der Ostseestadt Stralsund, da sieht es wirklich noch recht leer aus. Niemand ist im Souvenirshop zu sehen und auch vom Eisstand stehen nur so zwei, drei Leute, die sich einen Kaffee oder ein Softeis holen. Ja, und ich gehe jetzt mal hier zum Hotel, ins Kontorhaus. 4 Sterne mit Blick aufs Wasser, also wirklich sehr nobel und gediegen.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Dürfte ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen?
Eher ungern.
Eher ungern?
Ja.
So schlimm?
Naja, es ist doch alles gespielt und gelogen hier, was uns die Regierung hier erzählt.
Ah, okay.
Ja, mit 60% kriege ich ein wirtschaftliches Minus.
Okay. Und wie sieht das Geschäft jetzt über Pfingsten so aus?
Die 60% hat man über Pfingsten jetzt erreicht, klar. Aber im April hatten wir bis den ganzen Juni voll. So ist es. Also es ist schon schwierig. Ich halte mich da auch ein bisschen mit meiner ehrlichen Meinung zurück. Oder ich möchte hier ungern in irgendeine Ecke gedrückt werden.
Nee, es geht ja um die wirtschaftliche Situation. Das sind ja einfach ganz Fakten. Da kann man ja welche Meinung auch immer haben. Aber so, ja, wenn Sie sagen,
jeder, das funktioniert jeder normal denkende Mensch weiß, dass wir, sag ich jetzt mal hier oben, 6 Monate haben, um Geld zu verdienen. 6 Monate. Die schweren Monate haben wir gerade überstanden. Sozusagen. Und jetzt müssten wir anfangen, wieder Geld zu verdienen für den Winter. So. Und wenn ich aber nur 60% umsetzen darf, diese 60% aber nicht zu 100% vollkriege, man packt im Sommer die 50% packt man weg für den Winter. Die nimmt man uns jetzt schon weg.
Wie würden Sie sich das denn vorstellen, wenn Sie entscheiden dürften?
Ja, wenn ich entscheiden dürfte, hätte ich gesagt, entweder wir machen alle auf oder wir machen alle zu. Aber dann muss der Staat auch dafür sorgen, dass die Leute dementsprechend entschädigt werden, ganz einfach. Ne? Hier werden Existenzen kaputt gemacht. Und langsam kommt mir das so vor, als wenn das der Plan ist.
Da kann ja eigentlich keiner Interesse dran haben.
Also Ahnung von Wirtschaftlichkeit haben die da oben nicht. Das ist einfach mal klar. Die denken ja, jeder Selbstständige hat hier 1 Million Euro unter dem Kopfkissen. Wenn man sich aber das Steuersystem hier in diesem Land anguckt, dann weiß man, was dem Mittelstand am Jahresende unterm Strich stehen bleibt. Weil das, was jetzt hier aufläuft, muss ja von Geld bezahlt werden, was übrig bleibt. Mhm. Ne? Was übrig bleibt.
Wie war das denn, als der Lockdown da war? Da durften dann Geschäftskunden ja eigentlich nur kommen, oder?
Es durften Geschäftskunden kommen, aber 90% der Geschäftsreisenden haben ja von ihren Firmen Reiseverbot bekommen. Das war so, als wenn wir zu hatten.
Diese 60% sind natürlich echt ärgerlich, aber ansonsten könnte es ja auch so sein, jetzt die Leute haben mehr Sorge, ins Ausland zu reisen, dass irgendwie einem eigentlich eine gute Saison oder gute Saison in Zukunft bevorstehen. Nee, sie schütteln den Kopf.
Okay. Nee, wir leben ja hier nicht von Strandurlauben. Wir leben von Stadttourismus und Stadttourismus machen die Leute ab 40 Jahre aufwärts. Ne, also die Vorsaison, Nachsaison, das sind die älteren Leute, die werden nicht verreisen dieses Jahr. Die sagen Risikogruppe, das ist bei denen hier oben verankert. Die bleiben in ihrem Garten und alle anderen. Also selbst, ich sage nur mal so, das Reiseverhalten an sich wird sich dieses Jahr nicht so ausweiten, dass jetzt hier Leute kommen. Also diese Spontanität haben sie den Leuten doch weggenommen. Jeder muss vorher reservieren. Manche fahren mittwochs los und sagen, ich fahre mal hier so ein bisschen, mal einen Tag da, zwei Tage da und wie auch immer. Jetzt müssen sie sich festlegen.
Vielen lieben Dank. Tschüss.
Jetzt hier stehe ich vor einem Altstadtgebäude und da dran steht Ferienwohnung frei, ein großes rotes Schild. Gehe ich doch mal rein und frage, wie es so läuft.
Jetzt geht es wie verrückt los, ne? Ja. Aber danach ist erstmal wieder Ruhe. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, das liegt jetzt an Pfingsten überhaupt. Hm? Und dass alle dürfen.
Ja. Sie wirken aber noch sehr locker.
Ja, so heute ist so ein bisschen Stress, die ganzen Anreisen, das so ein bisschen koordinieren so. Ne, weil wir noch gar nicht wissen, wie sich das jetzt entwickelt. Bleiben die nun wirklich alle hier in Deutschland? Weil wir schon gedacht haben, vielleicht profitieren wir davon. Aber irgendwie glaube ich, nachher ab Juni geht die Fliegerei auch wieder los, ne? Dass doch viele wieder ins Ausland dürfen. Aber wir sind ja erstmal froh, dass wir loslegen können, ne? Und dürfen. Ja, so erstmal.
Denken scheint es nicht zu geben. Die Leute freuen sich und fahren jetzt schon wieder los.
Ja, die freuen sich, genau, na klar. Wir haben nur so ein bisschen Angst, ne? Ein wenig. Dass wir jetzt denken, vielleicht kommen doch so ein paar Viren jetzt zu uns. Ne? Wir sind ja noch ein bisschen verschont geblieben. Vielleicht durch die gesunde Luft. Wer weiß, ne? Ja. Naja, wir haben ja gut Abstand gehalten. Ne? Nur haben wir ein bisschen Angst, natürlich. Deswegen so, haben wir hier schon Vorsichtsmaßnahmen und mit Mundschutz. Ja. Man weiß ja nicht. Gut. Aber erstmal heute freuen wir uns.
Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das so weitergeht.
In times like these, in times like those, what will be, and so it goes, and it always goes on and on and on and on and on, on and on and on and on and on it goes.
Also man kann echt verstehen, warum so viele Leute hier Urlaub machen wollen. Ich blicke gerade aufs Ostseewasser, das sich ganz leicht kräuselt. Der Himmel ist strahlend blau. Ein paar Bötchen liegen hier im Hafen, Segelbötchen. Ja, es ist wunderschön hier auf den Holm. Das ist die kleine Insel, die ist Rügen vorgelagert. Und hier in einem Hafen hat auch das Deutsche Meeresmuseum Stralsund, das Nautineum, einen Standort und seine Forschungsschiffe. Und dieses gute Wetter bedeutet halt auch für die Wissenschaftler, sie können rausfahren, sie können draußen arbeiten. Und ich begleite heute die Robbenforscherin Linda Westphal und sie schaut, wie sich die Kegelrobbe, wie sich der Bestand der Kegelrobbe entwickelt hat. Denn die Kegelrobbe, die hat vermutlich profitiert vom Corona-Lockdown, denn Lockdown bedeutet wenig Touristen bedeutet viel Ruhe und das tut der Kegelrobbe halt gut.
Guten Tag. Hallo, Leila Knüppel.
Martin. Das ist unser Bötchen.
Das ist unser Bötchen.
Ja. Das ist eigentlich ein Angelbötchen, aber für hier die Boddengewässer ist das gut und für uns fürs Monitoring ist es halt auch absolut ausreichend. Wir fahren jetzt ins Zentrum vom Greifswalder Bodden. Der Greifswalder Bodden ist eigentlich so das Hauptverbreitungsgebiet von den Kegelrobben an der deutschen Ostseeküste. Also hier in Vorpommern rund um Rügen finden wir mehr Kegelrobben als sonst wo in der deutschen Ostsee.
Wir gucken jetzt aufs Wasser und versuchen, einen Kopf von der Kegelrobbe zu sehen.
Das Schwarze, was da hinten im Wasser dümpelt, das ist halt schon mal ein Robbenkopf.
Die sah ja so aus, als ob die eher auf uns zuhielt, um mal zu gucken, was los ist.
Ja, genau. Also die Robben sind tatsächlich oft sehr neugierig. Also wir sehen halt, jetzt sind leider nicht viele Tiere da.
Eine hat man geguckt. Aber so liegen tut keiner, oder wie?
Nee.
Also hier. Da, rechts, ja.
Da.
So. Ist das jetzt viel oder wenig?
Viel weniger geht nicht. Also wir haben jetzt tatsächlich nur eine Kegelrobbe hier am Stubber gesehen. Ne, gleiche Bedingungen im März oder April, dann würden hier 20, 30 Tiere draußen liegen. Auf diesen ganz knapp unter Wasseroberfläche liegenden Steinen. Aber es ist halt jetzt so, dass ja jetzt diese Zeit vom Fellwechsel ist und jetzt sind gerade wenig Tiere hier in der Region.
Beim Fellwechsel sind die eher woanders?
Also im Fellwechsel haben wir hier an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern sehr wenig Tiere. Da ziehen sie eher wieder Richtung Norden, zum Beispiel rund um Bornholm, aber auch in Südschweden sind viele Liegeplätze, auf Schäreninsel vor allen Dingen, wo die Tiere wirklich gut draußen liegen können.
Wie hat sich denn die Corona-Zeit, der Lockdown, ausgewirkt?
Also es ist einfach ruhiger hier. Also Mecklenburg-Vorpommern war für Touristen ja komplett gesperrt. Das heißt, es gab auch keinen Segeltourismus, keinen Angeltourismus. Es gab keine Ausflugsfahrten. Also es gibt ja auch so Robbenbeobachtungsfahrten und auch Ausflüge zu den Inseln, wo die Tiere liegen. Und das ist natürlich alles ausgeblieben. Also die Tiere hatten auf jeden Fall mehr Ruhe.
Das heißt, der Corona-Lockdown, der ist genau in die richtige Phase gekommen.
Absolut.
Ne?
Für die Robben war es die perfekte Phase. Also weil die Jungtiere wirklich viel Zeit und Ruhe an den Stränden hatten.
Was ist Ihre Prognose? Jetzt endet ja der Lockdown und geht man ja davon aus, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, die Urlaub machen wollen, eher im Land Urlaub machen, das heißt an der Ostsee. Und hier gehen Sie davon aus, dass das dann eher negative Auswirkungen haben wird?
Das glaube ich gar nicht mal, weil die sensible Phase von den Robben, die ist ja jetzt vorbei, also die ganz kritische mit den Jungtieren. Und da hatten die Jungtiere dieses Jahr mehr Ruhe, als sie sonst haben, was bestimmt positiv für die ist. Und ja. Und jetzt haben wir eine Zeit, wo wir sehr wenig Tiere hier an der Küste haben. Und auch schön.
Ja, jetzt guckt er so richtig süß raus.
Ich bin aber froh, dass wir wenigstens eine haben, die sich auch noch so schön zeigt. Also ich denke, dass man bei den Robben einen sehr guten, nachhaltigen Tourismus entwickeln kann, wo man die Tiere wirklich wenig stört, einfach indem man Distanz hält. Das sind wir jetzt alle sehr gut geübt. So muss man halt auch einen Mindestabstand zu den Tieren halten und dann kann man sie beobachten, ohne sie zu stören. Und so hoffen wir auch, dass in ein paar Jahren das einfach auch zum Küstenbild dazugehört und dass die Leute auch wissen, wie man sich am besten verhält, wenn man auf eine Robbe trifft. Also heute ist es noch oft viel Unsicherheit, dass die Leute zu nah dran gehen. Aber wir hoffen, dass durch viel, viel Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung, die Menschen lernen, mit den Robben umzugehen an den Stränden.
Seit wann gibt es denn überhaupt Kegelrobben hier wieder?
Also etwa seit 2004 haben wir diese Rückkehr der Kegelrobben an die deutsche Ostseeküste. Die waren ja über 80 Jahre lang hier ausgerottet. Also es ist so, dass wir ursprünglich mal ungefähr 80 bis 100.000 Kegelrobben ostseeweit hatten. Und durch systematische Bejagung als Fischereischädling wurden die stark dezimiert. Es ist aufgezeichnet, dass bereits 1920 die letzte Kegelrobbe an der deutschen Ostseeküste erlegt wurde. Anfang der 90er wurden die Robben dann unter Schutz gestellt, also die Unterschutzstellung, also das Jagdverbot, aber halt auch Bemühungen, um den Umweltzustand der Ostsee zu verbessern, haben dazu geführt, dass die Robbenbestände sich nach und nach erholen konnten. Und wir haben heute wieder mehr als 30.000 Kegelrobben in der Ostsee, also schon ganz schön.
Da ist sie wieder.
Ja?
Die Touristen sind also ganz glücklich, wenn sie eine Kegelrobbe sehen, aber andere sind ja nicht ganz so glücklich. Das führt ja auch zu Konflikten, dass es jetzt mehr Kegelrobben hier wieder gibt.
Ja, genau. Also die Rückkehr der Kegelrobben führt zu unterschiedlichen Reaktionen, das definitiv. Also der Tourismus findet das klasse. Aber natürlich führt es auch zu Konflikten, vor allen Dingen mit der kleinen Küstenfischerei, die wir haben. Also wir haben ja nur noch sehr wenig Fischer hier an unserer Küste und die fischen vornehmlich mit Stellnetzen. Und diese Stellnetze sind recht anfällig für Schäden, die durch Robben verursacht werden. Also gerade die Heringsfischerei, die ist im Frühjahr, dann wenn wir besonders viele Robben haben, weil die Robben natürlich auch vom Hering angelockt wird und wir haben dann besonders viele Robben hier. Und die Fische in den Netzen sind für die Robben ideale Beute. Also muss man
quasi gedeckte Tafel.
Ja, genau, also wie vom Buffet. Es ist aber so, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern jetzt Entschädigungszahlungen für die Fischerei genehmigt hat in diesem Frühjahr, sodass die Fischer Robbenschäden dokumentieren müssen und dann diese gesammelt für ein Jahr melden können und dann halt Entschädigungszahlungen erhalten, damit sie wenigstens keinen finanziellen Schaden haben. Ja, ich glaube, wir kriegen nichts mehr. Ich glaube, wir können dann auch zurück.
Okay, dann mal los mit der Wanderung. Auf den Campingplätzen darf man bisher jetzt nur mit dem Camper rauf und nicht mit dem Zelt. Und deswegen suchen immer mehr Leute, die gerne auch ein Naturerlebnis haben, eine alternative Möglichkeit, jetzt in Corona-Zeiten Urlaub zu machen. Und eine gibt es hier in Schleswig-Holstein.
Ja, hier in Schleswig-Holstein kann man jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich an zumindest ein paar Punkten ganz legal wild campen, wo man einfach mitten in der Natur sein Zelt aufschlagen kann, wenn man irgendwie wandert oder eine Fahrradtour macht oder so.
Man kann sich auf der Seite Wilde Schleswig-Holstein die Koordinaten für diese Plätze holen. Und wir probieren das jetzt aus. Wir sind am Eiderwanderweg. Ich habe mir die Koordinaten aufs Handy übertragen. Und dann wandern wir jetzt los und gucken mal, wo die Stelle ist, wo wir einfach so wild übernachten können.
Genau, also Rucksäcke sind gepackt, Zelt, Schlafsack, Isomatten haben wir dabei.
Okay, dann mal Rucksäcke auf und los. Kuckuck. Hörst du?
Das ist echt schön.
Ja.
Also dafür, dass das gerade so geregnet hat, dass ich dachte, was für eine bekloppte Idee.
Ja.
Das ist doch ganz nett jetzt irgendwie.
Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass es lange so das Wetter so hält, aber...
Ja, wir müssen halt unser Zelt schnell aufbauen, dann ist alles gut.
Ja. Ah, gucke mal. Also, von da sind wir losgegangen. So. Wir sind schon dran vorbei. Also ich bin immerhin beruhigt, es soll ein Schild dastehen. Das heißt, wir finden raus, ob es dann richtig ist.
Da ist es.
Wir haben es gefunden. Hier geht von dem Wanderweg so ein kleiner Weg ab und da ist ein Schild. Aha, ist ja wie so eine ehemalige Grube, Kiesgrube, aber irgendwie alles vollgewachsen. Also irgendwie so wie so ein kleiner Trichter, in den man reingehen kann.
So, hier sind wir.
Wilde Schleswig-Holstein steht auf dem Schild.
Wir freuen uns, dass Sie den Weg hier gefunden haben. Ja, war nicht einfach. Und Sie Teil von unserem Pilotprojekt Übernachten in der Natur sind. Ja, sind wir gerne. So, eine Nacht sollen wir hier bleiben, maximal 6 Personen.
Bitte hinterlassen Sie den Platz sauber, ja? Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Besteht vor Ort nicht die Möglichkeit einer WC-Nutzung, sind Exkremente zu vergraben. Dafür haben wir extra ein Schäufelchen mitgebracht.
Ja. Yeah.
Lass uns unser Zelt aufstellen, bevor es wieder anfängt zu regnen.
Ja.
Wie kein Wurfzelt.
Ein altes Iglo-Zelt. Ja, gleich kommt noch die Lisa Blunke vorbei von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Denen gehört ja hier die Fläche und die betreuen die und sie ist dafür zuständig, hier immer mal nach dem Rechten zu sehen, ob sich die Camper richtig verhalten und so.
Ja.
Moin.
Ja,
danke, dass Sie vorbei sind.
Ja, klar, gerne. Ja, super. Ja, mach ich ja normalerweise nicht.
Nee.
Ich lasse die Leute hier doch gerne in Ruhe.
Ja. Aber wie häufig gucken Sie sonst?
Eigentlich ganz, ganz selten.
Ganz gut. Ich bin ja auch erst neu dabei und ich habe mal sporadisch vorbeigeguckt hier, wo der Platz überhaupt ist. Und fand es total nett hier mit dieser Kieskuhle hier hinten.
Ja,
und
war
so
das total. Eine Kiesgrube?
Genau, ist eine Kiesgrube. Hier ist ja ganz viel Auskiesungsgebiete rechts und links der,
okay,
und der Niederung.
Die ist jetzt sozusagen der Natur zurückgegeben worden und wächst jetzt langsam so.
Ja, das wächst ein bisschen wieder zu. Dicht, genau. Ja. Aber für so zum Zelten ist das total super Platz hier. Also es gibt auch Plätze mit Toilette, glaube ich, dazu. Okay. Da hat man es ein bisschen komfortabler, aber hier ist es ja schon so gedacht, dass man wirklich mit sich selbst so klarkommen muss dann in der Wildnis.
Was sind so die Regeln? Also woran muss man sich halten? Worauf muss man achten, wenn man das hier nutzt, dieses Angebot?
Ja, eigentlich rücksichtsvoll sein mit sich und der Natur oder mit den anderen auch und dann, ne, mit der Natur meine ich. Also wenn hier jemand schon ist, ich meine klar, sagt man mit 2-3 Zelt, aber dass man wirklich dann aufpasst, dass nicht zu viel wird und dass man nicht mit einer großen Gruppe kommt. Und dass man genau seinen Müll dann wieder mitnimmt und das möglichst so hinterlässt, dass der Nächste auch wieder Freude dran hat und sich da wohlfühlt.
Dürfen wir mitgehen beim Müllsuchen?
Ja, einmal genau. Überall gucken. Hier war jemand mal und hier war jemand mal. Ja, nee, sieht doch gut aus.
Super. Sieht gut aus. Was haben wir? Bilanz?
Eine Thunfischdose, ein Taschentuch und ein Plastiklöffel.
Ja, danke. Tschüss.
Ja, das ist doch gemütlich wie eh und je, ne?
Ja.
Oh, schön. Angenehm. Ja, toll. Jetzt fängt es ja schon an zu regnen. Hoffentlich bleibt das Zelt dicht. Kannst du noch mal gucken, ob das irgendwie noch ein bisschen dichter kriegst, weil ich habe ein bisschen Sorge hier. Das ist doch gemütlich.
Ja, sehr.
Schon besser als Netflix.
Ich fahre jetzt zur Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und bin da verabredet mit Nicola Brockmüller. Sie betreut die Seite Wilde Schleswig-Holstein. Und sie hat am besten den Überblick, ob sich irgendwas in Corona-Zeiten geändert hat. Ja, und deswegen bin ich zum Interview mit ihr verabredet.
Wollen wir rausgehen?
Ja, gerne. Das ist wunderschön hier mit den Blumen überall um uns rum. Wildblumen wahrscheinlich alles, ne? Sie betreuen ja die Seite Wilde Schleswig-Holstein. Haben Sie bemerkt, hat sich die Nachfrage geändert in Corona-Zeiten?
Ja, die hat sich ziemlich stark geändert. Wir haben 2014 mit dem Projekt gestartet, dass wir Trekkingplätze in Schleswig-Holstein anbieten. Das ist ein Prinzip, das wir aus Dänemark kennen. Und in Skandinavien ist das ja eh üblich durch das Allmannsretten, also das Jedermannsrecht in der Natur sich zu bewegen, gibt es ganz, ganz viele solcher Plätze in Skandinavien. Und wir haben gedacht, das ist so schade, dass man an der dänischen Grenze damit aufhört. Und wenn man dann über die Grenze wandert oder Rad fährt, dann halt in Deutschland kein entsprechendes Angebot findet. Und dann haben wir 2014 mit 3 Pilotplätzen angefangen, haben also 3 Plätze ausgewählt. Wir haben eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht. Also es waren immer mal wieder Besucher da, stillheimlich mehr oder weniger, für uns unsichtbar. Und ab und zu haben wir auch mal eine Dankes-E-Mail bekommen von jemandem, der den Platz genutzt hat und ein Bild geschickt hat oder gesagt hat, tolle Idee. In der Zwischenzeit sind es mehr Plätze geworden. Jetzt merken wir allerdings an einigen Plätzen, dass in der Zeit, wo halt die Urlaubsreise nicht stattfinden kann, wo vielleicht auch die Campingplätze eben noch geschlossen sind, dass es einen erhöhten Bedarf gibt der Menschen, sich eben auch in der Natur zu bewegen und auch solche Angebote wahrzunehmen. Wir haben in vielen Gebieten mehr Besucher als sonst. Wir haben auch in der letzten Woche ein Naturschutzgebiet gesperrt, Naturschutzgebiet Reisholm, weil der Besucherdruck zu groß gewesen ist und die Leute sich einfach nicht an die Regeln gehalten haben. Sie sind über die Zäune geklettert, bis hin zum Wasser, bis zur Wasserkante gelaufen. Und da mussten wir dann einfach zu dieser nicht sehr schönen, aber Lösung greifen, dass wir das komplett gesperrt haben. Also wir stellen an einigen Plätzen, das trifft nicht für alle zu, aber es gibt sehr beliebte Plätze und da stellen wir schon fest, dass der Besucherdruck dort höher ist. Also da standen jetzt am Pfingstwochenenden beispielsweise dann halt auch schon mal 9 Zelte auf der Fläche. Ja, und das
ist ja immer so eine Gratwanderung zwischen Ausgleich zwischen Menschenbedürfnissen und Naturschutz.
Ne? Ja, genau das. Also es gibt so ein Prinzip, dass man keine Spuren hinterlassen soll, wenn man in der Natur sich bewegt. Und ich finde, daran kann sich eigentlich jeder orientieren. Ja, das vermisst man halt bei einigen. Es sind dann eben schwarze Schafe, die gibt es überall. Und die machen leider dann für viele oft das Angebot kaputt. Also so, dass wir überlegen, wenn das so weitergeht, den einen oder anderen Platz eben auch ganz zu sperren.
Flugschalter am Flughafen in Berlin-Tegel stehen jetzt um 12 Uhr mittags ganze 14 Destinationen. 14 Flüge gehen ja ab und davon ganze 1, 2, 3 Auslandsdestinationen. Einmal Istanbul, Reykjavik und dann gibt es heute Abend noch einen Flug nach Riga. Nach Luxemburg gibt es auch noch einen. Alles andere ist innerdeutsch. Also wirklich extrem wenig los. Der Flughafen hier in Tegel, der ja normalerweise 4 Flugsteige hat, A, B, C, D, ist zum größten Teil auch geschlossen. Man kann nur noch von Flugsteig C fliegen und auch hier ist alles leer. Es gibt nur eine Schlange, das sind die Leute, die nach Reykjavik fliegen in ein paar Stunden und die geben hier gerade ihre Koffer ab. Warum entscheiden Sie sich trotz Corona jetzt in Urlaub zu fliegen?
Wieso? In Reykjavik sind kaum Leute erkrankt. Wir sind vorsichtig, wir tragen Masken im Gegensatz zu vielen Berlinern, ja, die in der U-Bahn ohne Maske rumlaufen.
Und wir hatten das auch schon lange vorgebucht und wir konnten die Unterkünfte nicht stornieren. Das heißt, wir wären auf den Kosten sitzen geblieben, also fliegen wir.
Was bedeutet es für Sie generell, ins Ausland zu fliegen?
Sehr viel, weil ich denke, man gewinnt viel Toleranz für andere Menschengruppen, egal in welchem Land man sich befindet. Das ist immer wichtig, andere Menschen kennenzulernen und in dem Fall mit Abstand. Ja.
Und Urlaub in Deutschland wäre für Sie keine Option gewesen?
Natürlich auch.
Aber weil dieses Jahr unsere Nachbarn alle fahren nach Deutschland. Und wenn wir mal nach Deutschland fahren, dann, wenn normal ist, so.
Also in Deutschland ist es zu voll für Sie momentan?
Ja, alles zu seiner Zeit.
Was lieben Sie an Island? Worauf freuen Sie sich besonders?
Kalt.
Jetzt ist das so. Und wir konnten nicht mehr zurücktreten. Das war der Hauptgrund.
Ach, wenn Sie hätten zurücktreten können, wären Sie möglicherweise gar nicht geflogen?
Ja. Wahrscheinlich schon, durch die ganzen Umstände. Wir mussten jetzt auch umbuchen. Wir waren ursprünglich von Düsseldorf. Wir sind jetzt von Düsseldorf extra nach Berlin gefahren, weil von Düsseldorf gar nichts ging.
Zwei Flüge, einen Tag verschoben, Leihwagen neu gebucht. Also vollkommen verrückt. Also ich hätte auch nie gemacht, aber das ist die Chance, die ich Island gebe. So, ne? Weil ich bin normalerweise ein Sommerurlauber-Typ.
Ach so, normalerweise geht es in den Süden?
Also nicht Ballermann, aber normalerweise geht es Bali oder sowas. Ne? Also so lecker warm und schwimmen. Und das kann man alles in Island nicht. Mal gespannt.
Okay. Alles Gute, schönen Urlaub wünsche ich Ihnen.
Ja, danke.
Macht Ihnen das keine Sorge, trotz Corona zu fliegen?
Island jetzt eigentlich nicht. Da sind die Meldungen so, dass da keine Fälle oder kaum Fälle sind. Wir sind dann noch Testpersonen da mit den Einreisetests, die am Flughafen da gemacht werden. Aber wir sehen die Sache optimistisch.
Was haben Sie vermisst in den vergangenen Wochen, also wo man eben nicht fliegen und fahren konnte?
Oh je, alles. Da hätten wir so vieles vermisst. Wir haben uns schon 5 Jahre auf diese Reise vorbereitet. Und jetzt sollte es Island sein. Und nun sehen wir es vielleicht fast ganz alleine. Und da freuen wir uns drauf.
Hatten Sie denn Sorge, dass es eben nicht klappen könnte?
Ja. Wir hätten ja am 14. losfliegen sollen. Nun haben wir 3 Tage zwar verpasst, aber es ist dann so. Also wir wollen keine Menschenmengen. Wir wollen einfach nur alleine irgendwo an einem Wasserfall stehen und schauen und die Seele baumeln lassen. So sieht's aus.
Man merkt schon, Sie reisen gerne.
Ja, wir reisen gerne. Einmal im Jahr musste drinne sein. Er ist Altenpfleger, mein Mann, und ich habe selbst eine Boutique und es waren so eine schwierigen Zeiten, wir mussten 6 Wochen schließen und dieses ganze Hin und Her hat uns echt kaputt gemacht. Und jetzt freuen wir uns echt auf die Reise, wirklich. Wir wollten auch nicht zu Hause bleiben.
Achtung bitte, aufgrund der gestiegenen Sicherheitsanforderungen bitten wir alle Fluggäste schnellstmöglich ihren Check-in aufzusuchen und anschließend durch die Sicherheitskontrolle zu gehen.
Ich bin eigentlich in einer beruflichen Auszeit und wäre jetzt eigentlich schon auf Island gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Und jetzt wollte ich meine Auszeit halt einfach nochmal schön abschließen. Und ich glaube, wir sind alle auf einem guten Weg. Und wenn man sich an bestimmte Regeln hält, dann kann man das vielleicht riskieren. Der Tanz auf dem Vulkan.
Machen Sie sich denn Sorgen, dass es doch vielleicht irgendwie ganz anders sein könnte als geplant und als normal?
Ja, na selbstverständlich. Also ich meine, ich habe schon die Verantwortung in mir, dass ich jetzt sage, ich hoffe, dass ich den Virus nicht habe und den dort also dann vielleicht einschleppe. Das würde ich jetzt nicht gut finden, aber gut, dann hätte ich ja zu Hause bleiben müssen. Und ich hoffe, dass die Isländer das da gut im Griff haben und wir gut dorthin kommen. Sonst würden die uns ja nicht reinlassen. Wir fliegen ja nicht illegal, sondern wir kommen ja legal.
Alles klar, dann schönen Urlaub.
Ja, danke schön.
Weniger Flüge, das heißt natürlich auch weniger Taxifahrten. Hier stehen so ja, ungefähr 20 Taxen vor dem Terminal C in Tegel. Und die Taxis sind leer, es gibt keine Kunden. Die Taxifahrer stehen sich hier die Beine in den Bauch. Ich frage die mal, wie das Geschäft so läuft.
80% Umsatzausfall. Also jetzt kommen insgesamt 10 bis 20 Maschinen. Und wir stehen hier, je nachdem wie voll die Maschinen sind, zwischen 2 bis 4 Stunden.
Sind auch leer. Die meisten Flüge.
Sag mal, wie lange warst du gestern hier?
Gestern habe ich über 6 Stunden gewartet.
Und dann gibt man eine Fahrt von wie viel? Maximum 20, 30 Euro. Macht 5 Euro pro Stunde, obwohl der Mindestlohn ist 9,35 Euro.
Also jeder hat Probleme. Und
zum Beispiel dieser Kollege hatte mir gesagt, ist Eingestellte, der hat diesen Monat überhaupt kann nicht die Miete zahlen. Ja, und kommt jeden Tag hier fast und hat Maximum 50 Euro, 60 Euro.
Wie gehen Sie damit um? Also sind Sie selbstständige Taxifahrer?
Ich bin selbstständige, 2 Taxi. Ich habe eine abgemeldet und meine auch vielleicht in 2, 3 Monaten würde ich abmelden. Ich habe ständig Minus.
Sind Sie verzweifelt?
Verzweifelt schon. Wir sind total auf dem Boden.
Vor der Sicherheitskontrolle sitzen 3 Security-Mitarbeiter und haben ganz offensichtlich nichts zu tun.
Das ist ein seltsames Arbeiten.
Angenehmes Arbeiten, weil es zu leer ist, oder?
Ja, das Gegenteil, weil weniger zu tun ist wie früher. Früher haben wir in einer Stunde 20 Flüge gehabt, jetzt haben wir 20 Flüge am ganzen Tag. Das macht sich schon bemerkbar. Das heißt, teilweise läufst du nur rum und suchst Aufgaben, die du nicht hast. Na, wir sind erstmal in Kurzarbeit gegangen und haben eine Schulung am BER gemacht, weil Tegel zugemacht wurde. Also man hat nicht mehr so viel Arbeit wie früher.
Sind denn die Touris auch anders drauf als sonst?
Also die sind ein bisschen, sagen wir mal, nervös. Die sind alle halt immer noch verunsichert.
Haben Sie Angst, dass das jetzt so weitergeht? Also gestern wurde ja die Reisewarnung aufgehoben, ist immer noch tote Hose hier, ne?
Ich denke mal, das wird sich alles wieder einpegeln, das wird wieder normal ablaufen in Zukunft.
Ich sag mal so, in ganz Berlin ist es sauber und leer. Sagt mal, ihr habt hier ja keine Leute mehr. Ich habe nicht viel an und trage eine Sonnenbrille. Alle sind im Urlaub, ich bleib entspannt und ich chille.
Und das war unser Wochenendjournal über den Urlaub im Corona-Sommer. Am Mikrofon waren Leila Knüppel und Manfred Götzke. Hier im Programm folgt jetzt Classic Pop etc. Heute mit dem Kulturmanager Bernd Leifeld.
Alle sind gut drauf und keine Sau fährt Bus. Ja, wieder was? Bleib ich doch hier, oder was? Was soll ich denn da weg? Ich brauch kein Hawaii, denn das gefällt mir hier. Ich bleib in Berlin. Berlin ist mein Revier. Ich brauch kein Hawaii, denn das gefällt mir hier.